Herzlich willkommen zu diesem letzten thematischen Abend unserer Reise ins Land des Glaubens. Unser Thema ist heute Abend Christ bleiben, wie Gottes Geist uns trägt. Ich wüsste ja jetzt so gern, was Ihnen vorgeht. Vielleicht sagen Sie ja, Mann, endlich, nächste Woche habe ich dienstags wieder frei. Es war ja nun doch eine lange Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und nicht jeder Abend war eine gemütliche Kaffeefahrt. Aber wer sich ernsthaft mit Glaubensfragen auseinandersetzt, wird sich Gedanken machen und wird auf weitere Fragen stoßen, die er vielleicht bislang nicht hatte. Und manchmal wird man eben auch in Themen verwickelt, die einen sogar aufwühlen können. Vielleicht sagen Sie aber auch, eigentlich schade, dass das jetzt vorbei ist. Dadurch sind in mir jetzt noch so viele Fragen aufgebrochen. Wie kriege ich die jetzt beantwortet? Wo bleibe ich damit? Zugegeben, wir haben natürlich längst nicht alle Sehenswürdigkeiten in diesem Land des Glaubens miteinander anschauen können. Es würde sich sicher lohnen, zu einzelnen Themen auch Fragen, die Sie haben, noch Abende dran zu hängen. Aber letztlich beantwortet der Glaube selber immer nur die Fragen, die wir haben. Also da, wo ich mich drauf einlasse und versuche, Glauben zu leben, werde ich merken, wie ich Antworten bekomme. Um es nochmal in diesem Bild zu sagen, was ich am zweiten Abend benutzt habe, ob diese Brücke, die Gott in Jesus Christus uns Menschen gebaut hat, wirklich trägt, kann man nicht theoretisch beantworten, das muss man ausprobieren. Vielleicht haben manche von Ihnen noch neue Impulse bekommen, über ihren Glauben nochmal anders oder neu nachzudenken. Andere möchten ganz bewusst ihr Lebenshaus für Jesus Christus öffnen. Vielleicht fragen Sie sich auch, aber wie kann das weitergehen mit meinem Glauben? Wie geht es weiter, wenn ich mich darauf einlasse oder wieder mehr darauf einlasse? Wie soll mein Christsein eigentlich im Alltag aussehen? Vielleicht gerade da, wo ich genau weiß, dass Arbeitskollegen sowieso schon drüber schmunzeln, dass ich ab und zu in die Kirche gehe? Oder wie ist das bei Freunden oder im Sportverein, wenn die auf einmal mitkriegen, dass mir Glaube wichtig wird? Oder sogar in einer Familie, wo keiner mitzieht? Wie kann so etwas weitergehen? Wenn man den Glauben mit einer Pflanze vergleicht, dann wissen wir, alle Pflanzen brauchen Nährstoff, sonst verkümmern sie. Und das ist mit dem Glauben ganz ähnlich. Darum ist die Frage heute Abend, wie kann diese Glaubenspflanze in uns eigentlich wachsen? Ganz einfach, wie schaffen wir das, unser Christsein im Alltag zu leben? Wie bleiben wir dran? Ein anderes Beispiel: verantwortungsvolle Eltern werden sich um ihre Kinder kümmern. Und je kleiner sie sind, umso mehr brauchen sie Hilfestellung und man muss sich um sie kümmern. Und dieses Bild benutzt die Bibel eigentlich auch für Gott, indem sie sagt, Gott ist wie eine fürsorgende Mutter, wie ein liebevoller Vater. Also Gott sorgt wie Eltern für seine Kinder, für die Menschen, die ihm am Herzen liegen. Gott schenkt uns also nicht nur den Glauben, sondern die Bibel sagt, er kümmert sich auch darum, dass dieser Glaube überlebt. Und das ist letztlich die staunenswerte Entdeckung aller Menschen, die sich darauf eingelassen haben, dass wir uns um unser Christsein keine Sorgen machen müssen, denn Gott sorgt für uns. Das Entscheidende im Glauben wird nicht gemacht, sondern es entsteht. Es wächst wie bei so einer Pflanze hier. Unser Glaube ist nämlich nicht Produkt unserer eigenen Kraftanstrengung. Schauen Sie sich diesen Weinstock hier an. Die Rebe produziert die Trauben nicht. Die Traube wächst an der Rebe, wie von selbst. Sie wächst, weil durch die Rebe Nährstoffe zu ihr fließen. Und damit kann sie reif werden. An vielen Stellen in unserem Leben sind wir selbst gefordert. Durch Anstrengung und Leistung im Beruf, im Alltagsleben, da müssen wir uns einbringen. Im Glauben ist das was anders. Das Entscheidende im Glauben können wir nicht selber machen. Darum soll es heute Abend gehen. Dieses Bild vom Weinstock hat Jesus einmal aufgegriffen. Man kann das nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 15. Er benutzt dieses Bild, um deutlich zu machen, wie sich das im Glauben verhält. Und er nimmt zunächst mal eine sehr präzise Rollenverteilung vor. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Also, er der Weinstock, wir Christen hängen an ihm wie Reben. Er sagt, in mir sind die Nährstoffe für euren Glauben und durch mich, den Weinstock, fließen letztlich diese Lebenskräfte in euch hinein, die euren Glauben auch am Leben erhalten. Nur durch mich empfangt ihr diese Energie, die euer Christsein am Leben erhält, die euren Glauben wachsen lässt. Im Klartext, die Kraftquelle für unseren Glauben liegt nicht in uns. Noch einmal, das ist nicht unsere Kraftanstrengung, sondern der Bezugspunkt für uns Christen ist Jesus Christus. Das ist die Energiequelle. Wir können unseren Glauben nicht selbst in Gang setzen, wir können ihn auch nicht aus eigenen Stücken erhalten. Ebenso wenig wie dieser Projektor hier das Bild an die Wand werfen kann, wenn er nicht an der Steckdose klemmen würde, können wir, wenn wir diese Energiequelle nicht haben, unseren Glauben am Laufen erhalten. Jesus sagt letztlich mit diesem Bild, ohne mich läuft bei euch gar nichts. Ich, der Weinstock, ich die Kraftquelle für euren Glauben. Diese Zusage macht natürlich nur dann Sinn, wenn Jesus wirklich erfahrbar ist. Das heißt, das, was unser Glaube sagt, eine Kernaussage, dass dieser Jesus, der damals vor über 2000 Jahren als Mensch in Palästina gelebt hat, auferstanden ist. Wenn dieser Jesus Christus jemand ist, der jetzt in einer anderen Dimension bei Gott lebt. Die Kirche ist eben kein nostalgischer Jesus-Gedächtnisverein, sondern die Kirche ist die Gemeinschaft der Leute, die diesen auferstandenen Jesus glauben, die mit ihm verbunden sind, die wie die Reben am Weinstock hängen und mit ihm Erfahrung machen. Das ist vielleicht eins der schwersten Dinge in unserem Glauben, die wir versuchen, immer wieder intellektuell zu begreifen, das Thema Auferstehung. Aber ich glaube, man muss es nicht intellektuell begriffen haben, um Christ sein zu können. Entscheidend ist letztlich nur, die Entdeckung zu machen, wenn ich diese Kraftquelle anzapfe, dann blüht mein Glaube auf. Im Neuen Testament hat diese Kraftquelle Jesu einen Namen. Ja, soll es eigentlich weitergehen? Also, und so wie in diesem Weinstock hier die Kraft durchfließt bis in die Rebe hinein, so sagt die Bibel, wirkt der Heilige Geist. Das ist letztlich die Kraftquelle, durch die Jesus in unser Leben hineinströmt. Heilig ist im Begriff der Bibel ein gottzugehöriges Wort, ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Alles, was mit heilig in der Bibel benannt wird, heißt, das gehört zu Gott. Wenn da also von heiligen Menschen die Rede ist, sind die nicht irgendwie besonders, sondern es heißt einfach, diese Menschen gehören zu Gott. Wenn wir Christen also vom Heiligen Geist reden, dann meinen wir die erfahrbare Seite Gottes, so wie Gott heute noch spürbar ist. Und dieser Heilige Geist, diese Kraft Gottes, hat Einfluss auf unser Leben. In diesem Heiligen Geist greift Gott letztlich nach uns. Christen sind also Menschen, die von Gottes Geist ergriffen sind. Wir begreifen immer nur so viel von Gott, wie wir uns auch ergreifen lassen. Ich habe das oft betont, dass Gott uns nie zwingt. Er lässt uns diese Freiheit, auch im Glauben wachsen zu wollen oder eben Stillstand zu erleben. Wenn wir von Gott reden, dann sprechen wir ja immer von dieser Dreieinigkeit. Also Gott, der Vater, der über uns ist, dann Gott, der Sohn, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, Gott neben uns und eben das letzte Gott, der Heilige Geist. Die Theologie nennt das Trinitätslehre, die Dreieinigkeit Gottes. Man könnte dieses Geheimnis Gottes auch so ausdrücken, Gott, unser Vater im Himmel, läuft uns in Jesus entgegen und will im Heiligen Geist in uns wohnen. Die Bibel drückt es so aus, dass er in uns wohnt, nicht nur mitten unter uns ist, sondern in uns Menschen wohnt. Und da, wo Jesus Christus in meinem Leben eine bestimmte Größe wird, oder anders ausgedrückt, da wo er in mein Lebenshaus hineinzieht, da bringt er eigentlich diesen Geist Gottes immer mit als Gastgeschenk. In der Sprache des Neuen Testamentes heißt es dann, nun aber lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. So hat es der Apostel Paulus einmal ausgedrückt. Andere Religionen meinen ja, dass wir an drei Götter glauben. Wir müssen diese Dreieinigkeit Gottes, diese kirchliche Trinitätslehre nicht komplett verstehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Es ist letztlich ein stümperhafter menschlicher Versuch, das Wesen Gottes zu erklären, wie wir ihn aus der Bibel heraus lesen. Ein Kollege von mir, ein weiser Theologe, der auch zeitweise an der Uni gearbeitet hat, der hat das mal so ausgedrückt, der sagt, ich habe wissenschaftlich viel Theologie betrieben, habe einige Bücher von Kollegen über die Trinitätslehre gelesen und immer wenn ich das Buch durch hatte, habe ich zugeklappt und gedacht, okay, er hat es auch nicht verstanden. Vielleicht ist das die richtige Herangehensweise. Wir werden es intellektuell nicht erklären können. Wir werden auch Gott bis ins Letzte nicht erklären können. Es ist die Art und Weise, wie Gott sich den Menschen immer wieder gezeigt, offenbart hat, wie wir es aus der Bibel herauslesen. Ich glaube, es reicht, wenn wir begreifen und daraus lesen, dass Gott nicht ohne uns Menschen sein will, sondern dass er persönlichen Kontakt aufnimmt zu uns, weil wir ihm wertvoll sind, darum will er uns nahe sein. Und das, sagt die Bibel, ist er im Heiligen Geist. Wie kann das also aussehen, dass ich mit diesem Heiligen Geist Erfahrung mache, dass mein Glaube nicht einfach so dahin plätschert? Wie kann der Geist Gottes bei mir wirken? Damit unser Glaube nicht zerbröselt, braucht er Formen. Die Erfahrung vieler Christen zeigt, nur ein gestalteter Glaube behält eigentlich langen Atem und trägt durch das ganze Leben. Ich möchte Ihnen 4 Hinweise dazu geben, die Sie auch in Ihren Heften, die Sie heute Abend bekommen haben, nachlesen können. Das sind gewissermaßen die 4 Gs, die 4 Grundlagen des Glaubens. Das erste ist das Gebet. Beten heißt reden mit Gott. Wer glaubt, hat einen riesengroßen Vorteil. Er darf nämlich mit dem Chef dieser Welt reden. Mit dem, von dem wir glauben, dass er dieses Universum geschaffen hat. Aber zum Beten gehört eben nicht nur Reden, sondern auch still werden und lernen zu hören. Wer betet, atmet vor Gott auch tief durch und genießt die Zeit in seiner Gegenwart. Im Gebet kann man vieles durcharbeiten. Das, was wir vielleicht im Alltag nicht verarbeiten können. Durch das Beten bekomme ich manchmal eine neue Sichtweise. Das gilt sowohl für Probleme, die zu bewältigen sind, als auch für neue Aufgaben. Vielleicht aber auch manchmal für persönliche Ziele, die man sich gesteckt hat. Gebet ist nie eine Einbahnstraße. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mich in diese Gegenwart Gottes begebe und mir die Zeit und Ruhe dazu nehme, dass ich wirklich Dinge im anderen Licht sehen kann. So kann Gottes Geist leiten. Martin Luther hat es einmal so ausgedrückt, er hat gesagt, das Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte, Fürbitte, Dank und Anbetung. Vielleicht sagen Sie, ich weiß gar nicht richtig, wie das geht, ich habe so lange nicht gebetet. Dann befinden Sie sich in sehr guter Gesellschaft. Nicht anders ging es den engsten Mitarbeitern Jesu, seinen Jüngern, seinen Freunden. Sie haben mich damals gefragt, sie haben mitbekommen, dass er sich, so überliefert es die Bibel, morgens vor Tagesanbruch immer zurückzog und Zeit brauchte zum Gespräch mit Gott. Und Jesus hat sie nicht in irgendeiner speziellen Gebetstechnik unterwiesen, sondern er hat sie ein relativ schlichtes Gebet gelehrt, was sich bis heute durchgetragen hat, das Vaterunser. Eine praktische Anleitung, wie man beten kann. Und darum habe ich immer, wenn Menschen mir sagten, ich weiß nicht, wie ich beten soll, ich kann nicht beten, geraten, nimm das Vaterunser, fang damit an. Da ist viel mehr drin, als wir eigentlich bräuchten zum Gebet. Eigentlich ist unser ganzes Leben drin. Und da können wir uns dranhängen. Das kann sehr entlastend sein, wenn mir die eigenen Worte zum Beten fehlen. Gerade dann, wenn Menschen durch besondere Umstände oder Schicksalsschläge im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verloren haben. Darum mein Rat, wenn es Ihnen ähnlich geht, fangen Sie doch mal wieder an, mit dem Vater Unser es für sich zu beten. Es ist wie ein Geländer, an dem man sich langhangeln kann. Aber Jesus gab seinen Jüngern und Jüngerinnen nicht nur diesen Rat, die Worte nachzusprechen, sondern er hat ihnen die Erlaubnis oder auch die Ermutigung entgegengebracht, zu Gott zu reden, wie Kinder mit ihrem Vater. Das Vaterunser übrigens in der Muttersprache Jesu im Aramäischen fängt an mit Abba. Und Abba ist ein aramäisches Lallwort und heißt so viel wie Paps oder Vati. Also er hat gesagt, so könnt ihr mit Gott reden. Ihr dürft plappern, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Gott versteht das. Der Apostel Paulus drückt das im Römerbrief so auf, dass er sagt, wir liegen vor Gott mit unserem Stammeln. Was ist Stammeln? Nichts anderes als, ich krieg's nicht richtig raus, aber ich mach's trotzdem. Christen brauchen keine sauberen Formulierungen, keine salbungsvolle Kirchensprache, damit Gott das versteht. Sondern das ist das Privileg, die große Freiheit, die wir haben, dass wir mit unserem Vater im Himmel reden können über die Kleinigkeiten des Lebens mit kleinen Worten, über die großen Dinge mit kleinen Worten. Die müssen nicht fromm daherkommen. Aber es geht darum, wie Luther sagt, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Und ein drittes, ehrlich werden vor Gott im Gebet. Beim Beten hört für mich die Schauspielerei auf. Vor Menschen haben wir alle irgendwie immer eine Maske auf. Vor Gott geht das gar nicht. Wenn ich an ihn als den Schöpfer des Universums glaube, dann weiß ich, dass er der Einzige ist, der uns bis ins Herz blicken kann. Und beten sein heißt für mich auch ehrlich werden und ehrlich werden dürfen vor Gott. Wo kann ich das sonst? Und ich darf auch dann zu Gott kommen, wenn mir die Worte fehlen. Wenn ich einfach nur sage, ich weiß nicht, was ich sagen will, aber ich brauche die Gemeinschaft mit dir. Auch Stoßgebete oder wie Paulus es sagt, das Stammeln, hört Gott. Ein letzter Tipp zum Gebet. Es ist gut, wenn man feste Zeiten hat oder auch einen festen Ort, wo man regelmäßig betet. Natürlich kann man in jeder Lebenssituation beten. Und ich kenne das auch, dass es Situationen gab, wo ich Stoßgebete in den Himmel geschickt habe. Aber die Erfahrung, feste Zeiten zu haben, ist sehr hilfreich. Manche Menschen zünden sogar eine Kerze an, machen da einen richtigen Ritus raus oder haben eine bestimmte Körperhaltung. Mir ist wichtig im Gebet immer diese Dinge, wie Luther sie gesagt hat, Dank, Anbetung, Bitte und Fürbitte ins Gebet zu bringen. Und ich habe für mich gemerkt, es hilft mir, wenn ich mit dem Danken anfange. Da sind nämlich all die Dinge, die mir auf dem Herzen liegen und die ich bitten will, hinterher auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Sie bekommen dann schon ein anderes Gewicht. Die Regelmäßigkeit ist gut, weil man auch das Beten lernt mit der Zeit. Unabhängig von unseren Launen, ob es mir gut geht oder schlecht. Ich möchte Ihnen einfach Mut machen, werfen Sie sich immer wieder mit dem Gebet in die Arme Gottes. Nichts anderes ist Beten. Wir nehmen Verbindung auf zu dem Schöpfer unserer Welt. Wir nehmen Verbindung auf zu dem, der sagt, du bist mir unendlich wertvoll. Und er ist die Kraftquelle unseres Lebens. Das zweite G, Hilfestellung für den Glauben, ist die Gemeinschaft. Man muss nicht alleine bleiben mit dem, was man glaubt. Nicht jeder von uns ist gleich gesellig wie andere. Manche lieben mehr die Einsamkeit und Stille, das ist auch gut so. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich finde meinen Gott im Wald, die Kirche brauche ich nicht. Ein anderer Kollege von mir sagte mal, denen antworte ich immer, dann lass dich auch vom Oberförster begraben. Viele behaupten, ich bin Christ und begnügen sich zur Jahreshauptversammlung zu kommen am 24.12., wenn die anderen auch alle kommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen für unseren Glauben wichtig ist. Kann man vielleicht auch vergleichen mit einer Kinderstube oder einem Kindergarten. Man lernt aneinander, miteinander. Es ist schön, miteinander zu leben und zu feiern, aber auch Fragen miteinander zu bedenken. Unsere Frage heute Abend heißt ja, wie kann man eigentlich Christ bleiben im Alltag? Oder anders gestellt, wie kann man bei Jesus bleiben? Und da hat Jesus uns eine Adresse hinterlassen, eine ziemlich präzise Anschrift. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da lasse ich mich finden. Da könnt ihr mit mir rechnen. Da bin ich dabei. Also die Anschrift Jesu hier auf der Erde ist die Gemeinschaft derer, die auf ihn hören, mit ihm reden und auf seine Gegenwart vertrauen. Also auf seine Gegenwart vertrauen, die feiern, füreinander einstehen, einander helfen. Also die Gemeinde ist die Adresse Jesu hier auf der Erde. Darum bedeutet, bei Jesus bleiben oder Christ bleiben, auch in einer Gemeinde sein. Denn in der Gemeinde fließen diese Kräfte des Weinstocks in die Reben. Ein weiterer Punkt ist Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen. Es gibt viele Dinge, besonders in dieser Gemeinde, auch unterschiedliche Gottesdienste, wo man ausprobieren kann, was passt mir eigentlich, was passt zu mir und meinem Glauben. Was ergänzt mich? Wo sind Menschen, die mich verstehen, die mich auch korrigieren? Ich finde es in unserer Kirche noch, dass es noch viel zu wenig unterschiedliche Gottesdienstformate gibt. Wir merken gerade, der traditionelle Gottesdienst bröckelt am Sonntagmorgen. Wir brauchen andere Formen, um andere Menschen einzuladen. Da, wo man sich austauscht in der Gemeinde über Alltags- und Glaubensfragen, wo man sie vielleicht auch von der Bibel her bedenkt, wird man auch neue Gaben entdecken. Da, wo man füreinander betet, merkt man, wie wichtig Fürbitte ist. Glaube ist letztlich ein Prozess. Christsein heißt, mit Christus und anderen verbunden sein und unterwegs sein. Ich erinnere mich noch gut dran zu unserer Studienzeit. Da waren meine Frau und ich in so einem Kreis einer älteren Dame. Das war eine pensionierte Hebamme, die war ledig. Und sie hat immer Studenten um sich versammelt. Das Tolle war, da gab es einmal die Woche richtig was auf der Gabel. Die hat immer toll gekocht. Und hinterher haben wir dann über biblische Themen miteinander geredet und nachgedacht. Und eins ist mir von dieser Frau hängen geblieben, die gesagt hat, ich bin seit über 50 Jahren Christ und ich merke, ich lerne jeden Tag noch dazu. Glauben ist nichts Starres, es ist ein ständiger Lernprozess. Und je älter ich werde, merke ich, ja, sie hatte recht. Ein weiteres G ist Gottes Wort. Kurze Geschichte, ein Pastor macht einen Hausbesuch, sucht ein älteres Ehepaar, sie kommen in diesem Gespräch auch auf die Bibel zu sprechen und er benennt eine besondere biblische Geschichte. Da steht die Frau auf, geht an den Bücherschrank, holt die Bibel raus, klappt sie auf, fallen 500 Euro raus. Und dann sagt sie als Entschuldigung, oh, Entschuldigung, aber das ist der sicherste Ort in unserem Haus, da geht keiner dran. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal eine Bibel in der Hand hatten und sie aufgeschlagen haben. Die Bibel ist immer noch das über den gesamten Globus meist verbreitetste Buch. Warum ist sie so wertvoll? Warum hat sie so viel Kraft? Jesus hat einmal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir leben nicht vom Brot allein und schon gar nicht von materiellen Dingen, die machen uns gar nicht satt. Unsere Seele braucht auch anderes. Und die Seele wird durch Gottes Wort satt gemacht. Hier bekommen wir Schwarzbrot für unser Leben. Bei uns zu Hause liegt neben dem Essentisch auf dem Schrank ein kleines Büchlein, manche kennen das vielleicht, das heißt die Losung. Da stehen für jeden Tag zwei Bibelverse drin, einer aus dem Alten, einer aus dem Neuen Testament und ein kleines Gebet dazu. Lesezeit 2 bis 3 Minuten. So kann man den Tag anfangen. Vielleicht noch ein eigenes Gebet sprechen und somit Gott Mitspracherecht einräumen am Tagesanfang, beim Frühstück. Meistens nehme ich mir die Zeit und lese dann noch etwas mehr in der Bibel und habe dann Zeit zum Gebet. Und ich erfahre hin und wieder, dass so ein Wort, was ich morgens gelesen habe, dann den Tag über hineinspricht in die Dinge, die ich tue. Manchmal verändert es meine Sicht auf Menschen, die mir begegnen und auch für Entscheidungen, die am Tag anliegen. Unser Glaube lebt davon, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen und dass wir sein Wort auch als Wegweisung sehen, als Kraftquelle und auch manchmal als heilsamen und kritischen Kommentar zu dem, was wir tagtäglich tun oder auch lassen. Sein Wort kann unseren Alltag verändern. Das vierte G heißt Gutes tun. Denn tatsächlich zeigt sich unser Glaube in der Wirkung. Wer die Bibel, also Gottes Wort, als Maßstab nimmt, wer versucht, Jesus nachzufolgen und wer das Wirken des Heiligen Geistes in sein Leben hineinlässt, bei dem ändert sich die Blickrichtung. Hat mal jemand den Satz gesagt, wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen auf. Wer Gemeinschaft mit Gott haben will, sollte sich nicht zu schade sein, sich auch mal tief zu bücken. Denn der Glaube will nicht nur in unserem Herzen stecken bleiben, sondern er will auch in die Tat gehen. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer einen Satz gesagt, der das deutlich macht. Damals hat er in die Situation hineingesprochen, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten für andere Menschen. Vielleicht ist das für uns auch wieder mehr an der Zeit, als es je war. dass wir uns wieder bewusst machen, dass unser Glaube dort Wirkung zeigt, wo wir für andere einstehen. Und da hat jede Zeit ihre eigenen Herausforderungen. Da gibt es Menschen, die sagen, ich investiere Zeit in der Hospizarbeit, ich begleite Sterbende Tag und Nacht. Es formieren sich Gruppen, die Spenden sammeln für Straßenkinderprojekte in großen Städten. Mancher Christ findet sich nicht damit ab, dass im Winter in unseren Städten im Stadtpark Obdachlose erfrieren und gründet eine Initiative, diesen Menschen zu helfen. Oder Suppenküchen sind zum Beispiel durch sowas entstanden. Und Jesus hat mal ein Wort gesagt, in dem er sagt, ich bin dort zu finden, wo meine geringsten Schwestern und Brüder sind. Das heißt, was ihr einem von denen getan habt, das habt ihr mir getan. Da, wo wir für andere einstehen, wie auch immer, tun wir etwas für das Reich Gottes. Die Ausrichtung nach Gottes Wort heißt auch, dass es ganz praktisch wird in unserem Leben. Und das kann bei jedem von uns ganz anders aussehen. Unser Glaube soll so lebendig sein, dass er wieder anfängt, im Alltag Wirkung zu zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie die ökumenische Kommunität in Tézé kennen, in Südfrankreich. Vielleicht waren auch einige schon mal da. Dort ist ein Satz formuliert worden, schon vor vielen, vielen Jahren, der mir sehr gefällt, weil er angesichts des vielen, was in dieser Welt an Not ist und was man tun müsste, uns nicht überfordert. Dieser Satz heißt, lebe vom Evangelium das, was du verstanden hast, auch wenn es nur ganz wenig ist. Nicht an der reinen Lehre der Kirche, nicht an tollen Gemeindeprojekten, nicht an unseren gepflegten Vorgärten erkennt man uns Christen, sondern man erkennt uns daran, dass wir Liebe verbreiten unter Menschen. Und dass Menschen sagen, da habe ich gespürt, da wurde anders mit mir umgegangen. Mutter Teresa, Ihnen allen ein Begriff, hat einmal gesagt, es kommt nicht darauf an, was sie für andere tun, sondern mit wie viel Liebe sie es tun. Lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf diesen Weinberg, auf den Weinstock werfen. Als Jesus damals seinen ersten Freunden dieses Bild vom Weinberg vor Augen malte, hat er auf etwas Einfaches, aber sehr Entscheidendes aufmerksam gemacht. Er sagte, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Da, wo unser Glaube im Alltag Wirkung zeigt, da bringt er Frucht. Und Jesus definiert, wie ich finde, das Christsein einleuchtend, aber auch praktisch. Christsein und Christbleiben heißt schlicht bei Jesus bleiben, in seiner Nähe bleiben, mit ihm verbunden sein und letztlich in ihm verwurzelt sein. Man könnte es mit unseren Worten auch sagen, dass er uns zuspricht, sorg du dafür, dass du den Kontakt zu mir hältst, dann sorge ich dafür, dass dein Glauben am Leben bleibt, dass die Glaubensenergie ständig fließt. Der Anschluss an Jesus ist letztlich die Grundvoraussetzung für ein kraftvolles Christsein. Danach benennen wir uns ja auch nach ihm, nach Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen über den Heiligen Geist, die 4 Gs und wie Glauben im Alltag aussehen kann, gute Gespräche. Der zweite Teil des Abends ist jetzt etwas anders gestaltet von meiner Seite als das, was Sie von den letzten Abenden her kennen. Ich werde also nicht nochmal quasi den Sack thematisch zubinden, sondern dieser Teil des Abends gilt jetzt Ihnen Freude und Geschmack auf den Gottesdienst zu machen. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt ein paar Dinge zeigen im Blick auf den Gottesdienst, die wir vorhaben. Es wird kein normaler Sonntagsmorgensgottesdienst sein. Es wird Aktionen in dem Gottesdienst geben. Und ich bitte Sie, sich das einfach erstmal anzuhören. Ein bunter Blumenstrauß. Ich sage es vorab, aber werde das immer wiederholen und auch am Ende nochmal sagen, all das, was wir Ihnen anbieten, ist freiwillig. Man kann auch einfach zum Gottesdienst kommen und muss nichts mitmachen und einfach nur dabei sein. Ich freue mich auf diesen Abschlussgottesdienst, weil er wirklich eine schöne Station ist auf dieser Reise ins Land des Glaubens. Wir haben dem Gottesdienst den Titel gegeben, wir feiern das Fest des Lebens. Ein schöner festlicher Gottesdienst, in dem wir so wie wir sind vor Gott treten, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Erkenntnissen, mit dem, was wir an diesen Abenden mitgenommen haben, was uns ins Nachdenken gebracht hat und was uns bewegt.
Es geht nicht.
Können Sie trotzdem hören, Herr Müller?
Ja, ja.
Sonst müssen Sie sich hier vorne hinsetzen.
Nein,
alles gut. Ich benutze noch mal ein Bild, das ist beim Glauben ähnlich wie beim Schwimmen. Wir können einen Schwimmkurs belegen, wir können Trockenübungen machen, wir können Bücher lesen darüber, warum das Wasser trägt und wie man sich zu bewegen hat und über die Beschaffenheit des Wassers uns informieren, auch über die Temperatur. Aber wir müssen uns dem Element anvertrauen, um schwimmen zu lernen. Erst wenn wir merken, dass das Wasser trägt, werden wir auch die ersten Schwimmzüge machen. Alle Informationen über das Christsein helfen Ihnen letztlich wenig, wenn Sie es nicht wagen, wenn Sie nicht ganz praktisch und persönlich den Zugang finden, wenn Sie nicht anfangen, Schritte im Glauben zu tun. In dem Gottesdienst wollen wir Ihnen zwei Möglichkeiten vorstellen, die helfen können, diesen Schritt zu tun für die, die vielleicht sagen, ach, ich bin eigentlich noch ziemlich weit weg und ich weiß nicht, wie ich mich diesem Gott nähern soll. Die erste Hilfe wird die sein, dass wir Sie einladen, dass Sie im Vorfeld, also zwischen heute Dienstag und Samstag, Gott einen Brief schreiben. Sie haben richtig gehört, Gott einen Brief schreiben. Dass Sie sich Zeit nehmen und ich sage Ihnen jetzt im Folgenden, was in diesem Brief drinstehen könnte. Ich habe eine Bitte, wählen Sie aber auch eine direkte und konkrete Anrede, also dass Sie nicht ein Selbstgespräch führen in dem Brief, sondern dass Sie sich wirklich hinwenden in einem persönlichen Du zu dem Schöpfer dieser Welt. Was kann in diesem Brief stehen? Das lässt sich natürlich nur anreißen, weil es Ihr persönlicher Brief ist. Allgemein kann man das nicht sagen, was da drin steht, aber ich gebe Ihnen ein paar Schlagworte mit, die Sie auch übrigens in Ihrer Mappe dann am Ende finden und schlage Ihnen vor, dass Sie über diese Schlagworte einmal nachdenken. Vielleicht können Sie in diesem Brief Belastungen schreiben. Zum Beispiel Ihre Ängste, die Sie quälen. Angst vor anderen Menschen, Angst vor Lebensentscheidungen, Angst vor Misserfolgen und Scheitern oder auch Scheitern von Beziehungen, Angst vor Krankheiten. Es lebt oft so viel in uns, wovor wir Angst haben, was wir aber runterdrücken und nicht hochkommen lassen. Vielleicht auch Zukunftsängste oder Ängste, deren Ursache Sie nicht kennen, weil es Gründe hat, die lange vor Ihnen liegen und lange bei Ihnen nichts mehr hervorgerufen haben und trotzdem spüren Sie diese Angst. Es gibt tiefe Abgründe in uns, wo wir die Ursachen gar nicht mehr kennen. All das kann man einfach mal Gott nennen und aufschreiben. Ein zweites wäre, dass Sie in diesem Brief Gott Ihre Zweifel anvertrauen. Wir unterhalten uns immer gern mit unseren Zweifeln mit uns selber in Selbstgesprächen. Wir wägen sie ab und schmeißen sie hin und her. Manchmal zerreißen uns solche Zweifel auch, aber sie mal auszusprechen und zu sagen, das sind wirklich die Dinge, die ich auch nicht glauben kann, die ich nicht verstehe, Gott. All unsere unbeantworteten Fragen kann man Gott hinwerfen. Vielleicht auch ihr Misstrauen gegenüber Gott oder den Ärger, den sie hatten mit Gottes Bodenpersonal, der ihnen vielleicht den Weg verbaut hat, Gott näher zu kommen. Sagen Sie ihm alles, was Sie an ihm und seiner Kirche nicht verstehen. Er hält das aus. Das Dritte könnte sein, dass Sie innere Verletzungen sich von der Seele schreiben. Sie erinnern sich, wir haben einen ganzen Abend mit dem Thema verbracht. All das, was in Ihnen weint, das, was zugeschüttet ist, das dürfen Sie vor Gott aussprechen. Jesus hat seine Arbeit mal mit einem Arzt verglichen. Und so können wir Gott auch sehen, als einen Arzt, der verwundete Seelen wieder tröstet und heil macht. Nennen Sie dabei ruhig auch Menschen bei Ihrem Namen, die Ihnen wehgetan haben. Und überlassen Sie sie in diesem Brief Gott. Erzählen Sie davon, was Sie hart und verschlossen gemacht hat. Schreiben Sie es auf, schreiben Sie es sich im wahrsten Sinne des Wortes mal von der Seele. Und ein Viertes, unsere Belastungen gehören auch in so einen Brief. Da, wo wir an anderen Menschen und an Gott schuldig geworden sind. Wo wir seine Gebote bewusst missachtet und übertreten haben. Wir wollen immer alle gern gut sein, aber wir wissen genau, dass wir das nicht 100% schaffen. Vielleicht sind da Worte aus unserem Mund gekommen, die andere verletzt haben. Oder wir haben in Feigheit geschwiegen, wo wir den Mund hätten aufmachen müssen, um für andere einzustehen. Vielleicht haben sich auch unsere Hände an fremdem Eigentum vergriffen, und wenn es nur im Kleinen war. Oder wir haben andere Menschen für unsere Zwecke ausgenutzt. In manchen rumoren auch seit vielen Jahren Dinge, über die sie nie gesprochen haben und sie nicht vergessen können. Dieser Brief kann eine Chance sein, wenn wir das Gott hinlegen, dass wir es vergessen. Gott will uns unser Versagen nicht zur Last legen, sondern er will es uns abnehmen, damit es uns nicht mehr belastet. Darum bringen Sie ihm Ihre Last. Er nimmt sie Ihnen ab. Und ich würde es Ihnen nicht raten, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Was wird mit diesem Brief geschehen, fragen Sie sich vielleicht. Ich habe die Bitte, dass Sie ihn zu Hause in einen neutralen, nicht beschrifteten Briefumschlag stecken und zukleben. Beschriften Sie diesen Brief nicht. Bringen Sie ihn einfach so in diesen neutralen Umschlag mit. Dieser Brief ist nicht als Gute-Nacht-Geschichte für mich oder den Gemeindepastor gedacht, sondern das ist ein Brief, den Sie persönlich an Gott schreiben. Der ist nur für Gottes Ohren. Darum wird ihn kein Mensch lesen, das verspreche ich Ihnen. Bringen Sie den Brief mit zum Abschlussgottesdienst. Wir werden in einem besonderen Teil des Gottesdienstes Sie einladen, diesen Brief in einer Art Zeichenhandlung unter das Kreuz zu legen. Denn da gehören unsere Dinge hin, die uns belasten, unsere Ängste und Zweifel. Wir dürfen unsere Last unterm Kreuz ablegen. Und da sollen sie bleiben. Das heißt, Sie müssen oder sollen Ihren Brief auch nicht wieder mit nach Hause nehmen. Wir werden diese Briefe hinterher vernichten. Und für die Schuld, die Sie eventuell in Ihrem Brief benannt haben, wird jemand aus dem Mitarbeiterteam ein Gebet sprechen und Sie bekommen die Vergebung Gottes zugesagt. Den Auftrag hat Jesus seiner Gemeinde gegeben, dass wir einander die Schuld vergeben. Sie sollen es ganz praktisch erfahren. Mein Versagen trennt mich nicht mehr von Gott. Gönnen Sie sich diese befreiende Erfahrung, einmal diese Liebe und Zuwendung Gottes. Nach dem Gottesdienst, habe ich gesagt, werden wir die Briefe vernichten. Ich nehme an, wir machen das so, dass wir sie durch einen Schredder jagen. Es gibt auch die Möglichkeit, sie zu verbrennen, aber das ist dann immer so schwierig, weil je nachdem, wie dick die sind, die nicht gut verbrennen. Die beste Version ist durch einen Papierschredder. Wichtig noch einmal, das ist ein Angebot. Sie müssen das nicht machen. Sie dürfen ganz frei damit umgehen. Sie können natürlich auch ohne Brief zum Gottesdienst kommen. Vielleicht ist es aber eine praktische Hilfe, lassen Sie es mal sacken, bis Samstag ist ja noch etwas Zeit. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, diesen Schritt zu gehen, weil es wirklich eine Hilfe sein kann, wenn man sich was von der Seele schreibt. Und es kann ein erster Schritt oder ein weiterer oder ein neuer Schritt sein auf Gott zu. Eine weitere Hilfe, die wir Ihnen anbieten, ist ein persönliches Gebet. Und zwar haben Sie in dem Teilnehmerheft 5 ein Gebet abgedruckt. Vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte das hier auch an der Wand. Dieses Gebet habe ich an dem Abend Hingabegebet genannt. Wir laden Sie ein, dass Sie dieses Gebet als Ihr persönliches Gebet im Gottesdienst sprechen. Sie müssen nicht Ihr Teilnehmerheft mitbringen, Sie müssen es auch nicht auswendig lernen. Wir haben es dann auf Karten im Gottesdienst liegen. Ich hatte an diesem Abend gesagt, im Kern ist der Glaube Hingabe an Gott. Vielleicht klang das damals wie so eine fromme Theorie, aber hier kann es ganz praktisch werden, wenn man dieses Gebet einmal laut spricht in Gegenwart eines anderen Christen. Es ist eine Art Hingabegebet, wo wir uns auf Gott zubewegen, eine Möglichkeit, dass wir unser Herz an den dreieinigen Gott verlieren. Ein Schritt auf die Brücke, die Gott uns gebaut hat. Mit diesem Gebet können Sie Gott direkt in die Arme laufen, wenn Sie noch einmal an die Geschichte denken von den beiden Söhnen, von dem einen, der abgehauen ist und der dann wieder nach Hause kommt. In diesem Gebet kann man auch eventuell sein Misstrauen Gott gegenüber aufgeben und sich ihm anvertrauen. Noch einmal, das Gebet ist in dem Gottesdienst da. Auch damit gehen Sie bitte völlig frei um. Sie müssen das nicht sprechen, aber vielleicht haben Sie den Wunsch, es zu sprechen. Eine weitere Hilfe. Moment, dieses Bild ist noch dazu da. Das könnte Ihr Amen sein. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Bild auf Gottes Ja zu Ihnen. Wir haben ja an einem Abend über unsere Taufe gesprochen, wo wir auf Gottes Zuwendung sein Ja, unser Amen sagen. Vielleicht sagen Sie auch, ja, ich weiß noch gar nicht so recht, wie das mit dem Christsein ist. Ich habe dieses Seminar als was Neues erlebt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Gebet sprechen kann. Entscheiden Sie das für sich selber. In allem, was Sie tun, bleiben Sie bitte ehrlich. Vielleicht sagen Sie aber auch, wieso, ich bin doch schon viele Jahre Christ, habe hier zwar Bestärkung erlebt und mir auch neue Gedanken gemacht über meinen Glauben, wieso muss ich denn nochmal so ein Gebet sprechen? Nein, müssen Sie nicht, dürfen Sie aber. Ich möchte es vergleichen damit, wenn Ihr Mann oder Ihre Frau Sie mal wieder fragt, hast du mich eigentlich noch lieb? Dann hoffe ich, sagen Sie nicht, das hatte ich dir, glaube ich, damals vor 28 Jahren beim Hochzeitstag gesagt, weißt du das nicht mehr? Es tut auch unseren Beziehungen gut, wenn wir unserer Liebe immer wieder Ausdruck verleihen. Und vielleicht ist es auch sowas, dass wir Gott nochmal sagen, wie lieb wir ihn haben. Dieses Gebet ist ein Gebet für Anfänger und Neuanfänger und für Leute, die schon lange im Glauben stehen und es mal wieder beten möchten. Vielleicht sagen Sie, ich möchte es eigentlich gern beten, aber wenn ich das zu Hause erzähle, dass ich in so einem Gottesdienst da mit meinen Worten etwas gesprochen habe, was sagt meine Familie oder meine Bekannten dazu? Es ist unbestreitbar, wer sich auf Gott einlässt, der wird merken, dass sich im Leben etwas verändert. Das bleibt auch nicht für andere unsichtbar. Aber mein Rat ist, wenn Familie oder Partner oder Partnerin mit Unverständnis reagieren, versuchen sie zu signalisieren, auch wenn ich mich Gott zubewege, gehören wir weiter genauso zusammen. Vielleicht kann der Glaube sogar ihre Familien, ihre Beziehungen und Partnerschaften beleben. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Recht auf Gott hat. Und dieses Recht auf Gott darf uns niemand streitig machen. Auch nicht der liebste Mensch an unserer Seite. Vielleicht sagen Sie aber auch, das geht mir jetzt alles viel zu schnell. Da wird jetzt ein Gottesdienst gefeiert. Ich brauche noch viel mehr Zeit. Als Fragender bin ich am ersten Abend hier gewesen. Und jetzt soll ich auf einmal nach 8 Abenden als fröhlich bekennender, strahlender Christ nach Hause laufen. Vielleicht haben Sie nur Referate gehört an den Abenden, durch die Sie ins Nachdenken gekommen sind. Aber vielleicht haben Sie auch Gott gehört, ich weiß es nicht. Bleiben Sie in allem, was Sie machen, ehrlich. Sie behalten Ihre Freiheit bis zum Samstag, zumindest was die Seminare betrifft. Das habe ich Ihnen versprochen und es bleibt auch so. Niemand zwingt Sie, irgendetwas zu tun, niemand guckt Sie komisch an. Bleiben Sie ehrlich vor sich, vor den anderen und vor Gott. Dieses Gebet ist sicher nur eine von vielen Möglichkeiten, Gott nahe zu kommen. Es gibt unzählig viele andere. Aber die können wir nicht alle anbieten in dem Gottesdienst. Aber so ein Gebet kann eine Möglichkeit sein, dass Sie die Tür ein bisschen weiter aufmachen. Eine weitere Hilfe ist, dass wir in dem Gottesdienst die Möglichkeit anbieten, sich persönlich segnen zu lassen. An jedem Gottesdienst wird ein Segen gesprochen. Aber sich persönlich segnen zu lassen unter Handauflegung, was ein uraltes Zeichen ist des Segens, können Sie in diesem Gottesdienst erfahren. Und wer das nicht kennt, lässt sich vielleicht mal segnen. Wir werden verschiedene Stehtische aufgebaut haben, da stehen 2 der Mitarbeitenden. Sie bekommen einen Bibelvers zugesprochen und sie werden gesegnet. Wenn Sie es noch nicht erlebt haben, gönnen Sie sich das. Es ist ein schönes Erleben und manchmal sind die wenigen Worte, die man dann zugesprochen bekommt, genau die, die man gerade braucht. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, das ist die nächste Hilfe, die wir anbieten. Wir werden in diesem Gottesdienst Abendmahl feiern. Miteinander Brot und Traubensaft teilen als Zeichen der Gemeinschaft und des Erlebens, dass Gott in unserer Mitte ist. Das sind die 4 Aktionen oder Hilfestellungen, die wir Ihnen anbieten. Da sollten Sie eigentlich nochmal erscheinen. Ist egal. Verstehen Sie es, ich sage es nochmal, als ein Angebot. Ein freiwilliges Angebot. Sie können einfach kommen und im Gottesdienst mitfeiern, ohne irgendetwas von dem mitzumachen. Sie haben die Möglichkeit, alles mitzumachen oder einzelne Teile. Überlegen Sie zu Hause, was für Sie dran ist. Und wenn Sie spontan im Gottesdienst merken, eigentlich wollte ich gar nicht zur persönlichen Segnung, aber irgendwie möchte ich es jetzt, dann springen Sie auf und gehen Sie hin. Ein letztes Bild. Sie sehen hier einen Baum im Frühling mit Knospen, die schon aufspringen. Nicht alle Knospen springen zur gleichen Zeit auf im Frühling und das ist gut so. Manches braucht länger, manches ist eher da. Jede Knospe hat ihren individuellen Rhythmus. Und so ist das bei uns Menschen auch und auch mit dem Glauben. Der eine erlebt Dinge eher und schneller, der andere braucht mehr Zeit. Gönnen Sie sich diese Zeit, wenn Sie sie brauchen. Aber wenn Sie merken, dass Gott bei Ihnen gerüttelt hat, dann antworten Sie auch drauf. Hören Sie auf die Sprache Ihres Herzens. Dann hören Sie auch in Zukunft die Stimme Gottes. Ich wünsche Ihnen, dass Sie behütet bleiben auf diesem Weg mit Gott Ihr Leben lang. Herzliche Einladung, Samstag um 18 Uhr im Johannissaal nebenan zum Gottesdienst und hinterher dann hier zum Feiern miteinander essen.